Hallo, das ist wieder eine Folge von Ringfrei, dem Podcast der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. Hallo, hallo. Wir sind heute in einer ganz bunten, illustren und besonderen Runde zusammen, denn unser Host, der galaktische Sven, nein, der Jan, der ist heute leider nicht da. Wir stellen uns einmal der Reihe nach vor. Wir sind hier heute Abend.
Zara Bauer, auch von der Initiative Berlin Autofrei.
Ja, Christoph Jahr, hier vom Podcast der Initiative.
Maria Wagner, auch von der Initiative Berlin Autofrei.
Und Benny Wasmer, auch von Autofrei.
Genau, und das erklärt auch schon so ein bisschen, was wir heute Abend vorhaben. Wir haben heute keine externen Gäste eingeladen, sondern nach längerer Zeit uns mal wieder gesagt, das wäre schön, gerade zum Jahresausklang, wenn wir ein bisschen mal wieder in uns hineinhorchen und uns ein bisschen austauschen. Was ist dieses Jahr mit uns passiert? Wo steht der Volksentscheid? Wo geht er hin? Benny, ich schaue mal rüber zu dir. Du hast den vertrauensvollen Job am Mischpult, aber gleichzeitig hast du auch den vertrauensvollsten Job in der Initiative. Du bist nämlich tatsächlich eigentlich der Einzige von uns, der einen echten Job bei der Initiative macht. Erzähl doch mal, wie ist es dir so ergangen? Was tust du bei Initiative Berlin Autofrei?
Ja, also ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr angestellt, mit einer halben Stelle beim Volksentscheid. War davor so etwa ein Jahr ehrenamtlich schon aktiv. Und das hat sich ganz gut gepasst zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Bachelor fertig hatte. War gerade bei uns irgendwie der Bedarf groß geworden, diese Wartezeit, in der wir gerade sind. Also, dass wir warten, bis das Landesverfassungsgericht unser Gesetz geprüft hat. Dass wir da irgendwie eine Person anstellen wollten, die uns so helfen kann, über diese Zeit rüberzukommen. Weil das natürlich gut ist, wenn da eine Person irgendwie im Hintergrund die Stellung halten kann und auch so ein bisschen für Motivation und einen reibungslosen Ablauf sorgen kann. Und natürlich immer in Kombination und Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Strukturen, die wir bis dahin schon hatten. Und seitdem bin ich so ein bisschen Junge für alles, so fühlt sich's auf jeden Fall an. Wir hatten letztes Jahr unsere Vereinsgründung. Da habe ich ganz viel Zeit investiert, das vorzubereiten, auch zusammen mit Zara ganz viel zusammengearbeitet in der Zeit. Und seitdem ist eine meiner Aufgaben, die mich auf jeden Fall am meisten mental auch beschäftigt, der Aufbau unseres Vereins im Grunde und zu schauen, dass wir eine gute Basis haben, damit diese ehrenamtliche Struktur, die darüber ist, möglichst flüssig laufen kann und dass wir Fördermitglieder sammeln können, dass wir ein Konto haben, auf dem wir Spenden empfangen können. Ganz viele technische Dinge, aber auch so ein bisschen Werbung zu machen für den Volksentscheid, dass man uns in Erinnerung hält und dass wir weiter präsent sind.
Das hört sich so an, als würde dir die Arbeit nicht ausgehen.
Nee, auf keinen Fall. Und das muss ich vielleicht aber auch noch betonen, ich mache das natürlich nicht alleine, sondern immer in Zusammenarbeit mit den ganzen Ehrenamtlichen, die schon Ewigkeiten zum Teil am Start sind.
Marie, kannst du uns vielleicht kurz einordnen, weil der Benny jetzt für uns ist das natürlich irgendwie so der Fixpunkt Landesverfassungsgericht, da sind wir gerade, aber kannst du das gerade den Hörerinnen und Hörern, die damit jetzt vielleicht noch nicht so konfrontiert waren, einordnen? Was ist da? Ist das irgendwie besonders? Seit wann? Was ist da genau vorgefallen und wie gehen wir damit um?
Ja, es ist im Moment so, dass unser Vorschlag, den wir erarbeitet haben, immer noch vor dem Landesverfassungsgericht liegt. Das ist erstmal an sich nicht ungewöhnlich, dass es so lang dauert. Das wurde jetzt in Berlin so ein bisschen dadurch gefördert, dass wir Neuwahlen hatten und das Landesverfassungsgericht damit sehr viel zu tun hatte und deswegen mehr Zeit gebraucht hat, als sonst noch sich unseren Fall anzuschauen. Aber wir rechnen eigentlich damit, dass in den nächsten, wage ich zu sagen, Wochen, zumindest Monaten, da eine Entscheidung kommt. Das bedeutet aber auch, dass wir, das bedeutet nicht, dass wir in der Zeit untätig sind, sondern wir nutzen natürlich die Zeit, um mehr besser zu verstehen, was genau die Bedürfnisse sind von Menschen, die in Berlin wohnen und wie wir die besser erreichen können und auch in Zusammenarbeit mit denen eben zu schauen, wie können wir dieses Gesetz dann am besten umsetzen.
Und das war ja jetzt nicht nur ein Vorschlag, sondern die erste Phase haben wir ja erfolgreich schon hinter uns gebracht, die erste Sammelphase. Genau. Nur ist es eben nicht so gewesen, dass der Senat gesagt hat, wunderbar, darauf haben wir gewartet, das nehmen wir direkt so an.
Genau. Das ist, um dann letztendlich einen Volksentscheid zu haben, das heißt wirklich die Möglichkeit, dass alle, die in Berlin wählen können, ein Kreuz setzen können bei Ja oder Nein, ist es ein relativ weiter Weg. Die erste Phase ist erstmal eine Unterschriftensammelphase, wo Menschen erstmal unterschreiben, ja, ich möchte, dass sich der Senat damit beschäftigt. Da hat man einen bestimmten Zeitraum und braucht eine bestimmte Anzahl von Unterschriften. Und wir haben in der Hälfte der Zeit, nämlich in nur 3 Monaten, mehr als doppelt so viele Unterschriften gesammelt und haben dann einfach auch schon mal aufgehört. Das heißt, da war der Erfolg auf jeden Fall sehr groß. Dann hat sich der Senat damit beschäftigt und entschieden, das muss vom Verfassungsgericht erstmal überprüft werden, ob dieser Vorschlag so rechtens ist. Wir finden natürlich das ja, so haben wir das Gesetz auch entwickelt und da würde ich auf jeden Fall dann später auch Tara noch mehr Redezeit geben, dass sie genauer erklärt, wie dieses Gesetz aufgebaut ist. Aber dass das dann geprüft wird, bevor wir dann in die nächsten Unterschriftensammelphase können, ist erstmal so, wie es ist. Für die nächste Unterschriftensammelphase unterschreiben die Leute dann quasi immer noch nicht für oder gegen unser Gesetz, sondern sie unterschreiben dafür, ja, ich will, dass alle mitentscheiden dürfen, was auf unseren Straßen passiert. Ich will, dass nicht nur die, die ein Auto haben, entscheiden dürfen, wo steht das, wo fährt es, sondern eben alle Menschen, die wahlberechtigt sind in Berlin. Und dann, wenn diese Unterschriftensammelphase, für die wir noch mal mehr Zeit haben, 9 Monate und für die wir mehr Unterschriften brauchen, 175.000, dann kommt es zum Volksentscheid, wo eben alle abstimmen dürfen, ja, ich möchte dieses Gesetz umsetzen.
Du sagst rechtens, vielleicht, Sarah, kannst du genau an der Stelle kurz einmal erläutern, mit welchem Argument der Senat da gesagt hat, nee, winken wir erstmal so nicht durch. Denn das gab es ja auch schon, das Senat, so eine, ist es Bürgerinitiative? Volksinitiative die erste Runde direkt annimmt und also zum Beispiel beim Bürgerinnenrat Klima, der ist ja dann tatsächlich auch so eingesetzt worden. Das kommt ja durchaus auch vor. Bei uns war es anders. Also ordne das doch mal ein. Wie war da die Reaktion des Senats und was war genau der Aufhänger, das ans Landesverfassungsgericht zu geben?
Genau, also ich würde sagen, die Reaktion des Senats war natürlich erstmal eine politische. Also sie waren politisch nicht damit einverstanden und haben das so nicht mitgetragen, wie jetzt zum Beispiel bei dieser anderen Volksinitiative, von der du gesprochen hast. Anstatt aus meiner Sicht dann eben aber auf der politischen Ebene zu bleiben und zu sagen, wow, wie können wir das jetzt entkräften mit unseren Argumenten, haben sie sich überlegt, dass wir doch auch auf dem Rechtsweg sozusagen dagegen vorgehen könnten. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, dass sie selber ein Gutachten in Auftrag gegeben haben zu der Frage, ob dieser Gesetzesvorschlag, den ja die Initiative Berlin Autofrei erarbeitet hat, ob der verfassungsgemäß ist oder nicht. Und das haben sie dann eben an eine unabhängige Kanzlei outgesourced und die ist dann interessanterweise schon zu dem Urteil gekommen, dass der Vorschlag gar nicht so schlecht ist und aller Wahrscheinlichkeit nach verfassungsgemäß ist, insbesondere auch die Zuständigkeit des Landes Berlin, also die Gesetzgebungszuständigkeit gewahrt ist. Das war eigentlich ein ganz guter Erfolg für unsere Initiative. Aber der Senat hat leider das nicht zum Anlass genommen, das so zu akzeptieren, sondern ist jetzt eben diesen Weg gegangen, der ja schon beschrieben wurde und hat gesagt, ja, nee, wir nehmen trotzdem dieses Recht wahr und schieben das jetzt erstmal vor den Verfassungsgerichtshof, was jetzt so zu dieser Wartedauer geführt hat. Was wird der Verfassungsgerichtshof prüfen? Also der wird erstmal eine Übereinstimmung mit der Verfassung Berlins prüfen. Also das ist nicht das Grundgesetz, sondern es gibt eben auch auf Berliner Ebene eine Verfassung, wo natürlich viele Überschneidungen zu dem sind, was auch im Grundgesetz steht, manche Dinge auch ein bisschen anders sind. Der eigentliche Knackpunkt, auf den sich jetzt noch der Senat stützt, ist die allgemeine Handlungsfreiheit. Und die allgemeine Handlungsfreiheit ist ein Grundrecht. Es ist aber nicht ein spezielles Freiheitsrecht. Das ist das, was sich so die meisten Leute unter Grundrechten vorstellen, zum Beispiel die Versammlungsfreiheit oder die Meinungsfreiheit. Die sind auch normiert in der Berliner Verfassung und auch im Grundgesetz und sind besondere Freiheitsrechte mit einem besonderen Maß, Schutzmaß, den eben der Staat für solche Tätigkeiten den BürgerInnen gewährleistet. Aber es gibt eben auch die allgemeine Handlungsfreiheit, die grundsätzlich besagt, alles, was wir tun und lassen und was der Staat, also alles, wo der Staat irgendwie uns etwas vorschreiben will, in irgendeiner Weise Handlungen einschränken will, muss er immer rechtfertigen. Das ist eigentlich die Idee der allgemeinen Handlungsfreiheit. Und deswegen kann man eigentlich bei jedem Gesetz, das irgendeine Einschränkung trifft, immer sagen, davon ist grundsätzlich auch die allgemeine Handlungsfreiheit in irgendeiner Weise betroffen. Man sagt, der Schutzbereich ist betroffen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die auch verletzt ist, denn es ist relativ einfach im Vergleich eben zu anderen speziellen Freiheitsrechten, Eingriffe in die allgemeine Handlungsfreiheit auch zu rechtfertigen. Und das ist immer dann der Fall, wenn ich einen guten Grund dafür habe. in unserem Fall sogar viele gute Gründe, die auch verfassungsrechtlich gestützt sind. Ne? Der Gesundheitsschutz, der Umweltschutz, aber eben auch diese Idee, dass wir den öffentlichen Straßenraum fairer verteilen wollen. Und das ist eben das, was auf der anderen Seite steht.
Ich habe aber gleich mal eine Nachfrage. Wie weit spielt denn dann das Grundgesetz noch darin hinein? Also es gibt, die eine zentrale Punkt ist ja, darf das Land Berlin das überhaupt? Mhm. Ist das die Kompetenz des Landes Berlin? Aber nun ist so Fragen wie Umweltschutz, wie sonstige Freiheitsrechte, eben ja auch Grundgesetz. Also ist das mit, müssen die das gleich mit bedenken oder sagen die, wir entscheiden nur in unserem Berliner Rahmen? Denn dann wird man ja annehmen müssen, dass jemand auch auf die Idee kommt, dann auch nach Karlsruhe damit zu gehen, wenn das Gesetz...
Genau, also in Bezug auf die Kompetenzen ist das so eine bisschen knifflige Frage, also in Bezug auf die Frage, ob es eine Landes- oder Bundeskompetenz ist, weil das ist grundsätzlich tatsächlich im Grundgesetz geregelt. Und das ist ja immer so eine Vorfrage, das heißt, damit muss ich dann indirekt sozusagen auch das landesverfassungsgerecht beschäftigen. Und da geht es dann um die Frage, vielleicht widmen wir uns der später noch, ist es Straßenrecht oder Straßenverkehrsrecht? Ne? Das ist etwas, was da auch mit entschieden werden muss als Vorfrage. Aber die eigentlichen Grundrechte, die geprüft werden, die werden dann eben nach der Berliner Verfassung geprüft. In der es aber, wie gesagt, inhaltlich sehr große Überschneidungen auch zu den uns bekannten Grundrechten aus dem Grundgesetz gibt.
Ich hatte auch noch in der Zeit von der Verhältnismäßigkeit gehört. Spielt das damit rein?
Genau, bei jeder Grundrechtsprüfung, auch bei der Prüfung der allgemeinen Handlungsfreiheit, gehe ich immer so vor. Ich frage mich immer als erstes, okay, ist die überhaupt betroffen? Und das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist man eigentlich bei der allgemeinen Handlungsfreiheit fast immer, dass man sagt, ja, irgendwie spielt die immer eine Rolle. Alles, wo der Staat irgendwie sagt, nee, keine Ahnung, so wollen wir jetzt nicht, also irgendwie wollen wir es regeln, ist die allgemeine Handlungsfreiheit betroffen. Und dann frage ich mich aber auf zweiter Ebene, kann diese Betroffenheit vielleicht gerechtfertigt werden? Und das tue ich mit der Verhältnismäßigkeit. Das ist das, was eben ja, die deutsche Verfassungsgerichtsbarkeit vor vielen Jahrzehnten entwickelt hat, diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der hat so verschiedene, das ist quasi so ein bestimmtes Schema, den Juristen da so gerne durchgehen und sich dann eben fragen, okay, im letzten Endes kommt es drauf an, wie wiege ich eben verschiedene Güter ab? Und in dem Fall ist eben auf der einen Seite die allgemeine Handlungsfreiheit ein jetzt nicht so schwerwiegendes Grundrecht, weil ja eben nur dieses Auffanggrundrecht, und auf der anderen Seite unsere vielen guten Gründe, warum wir eben dieses Gesetz geschrieben haben. Und das ist auch das, was das Gericht dann machen wird in der Verhältnismäßigkeitsprüfung.
Und spielen dann auch solche Elemente wie eine Übergangszeit, damit das Recht auf Eigentum nicht eingeschränkt wird, eine Rolle, die wir im Gesetz mit auch mitbedacht haben?
Also ganz wichtig, direkt ist das Eigentumsrecht aus unserer Sicht und im Übrigen auch quasi indirekt aus der Sicht des Senats gar nicht betroffen, weil die Eigentumsfreiheit also da bräuchten wir quasi einen Eigentumseingriff in dem Sinne, dass wirklich das Eigentum einer Person an diesem Auto betroffen ist. Das ist gar nicht der Fall und das wollen wir auch hier nicht so sagen.
Das Aber heißt, das Auto wird gar nicht weggenommen?
Das wird nicht weggenommen. Wir nehmen niemandem das Auto weg. Ne? Das, was wir tun, ist, wir überlegen uns im Straßenrecht, wie soll eigentlich unser öffentlicher Straßenraum aussehen, wie soll der sein? Und das hat dann auch Auswirkungen auf AutofahrerInnen. Und indirekt vielleicht dann auch auf die Entscheidung, was sie mit ihrem Auto machen. Aber das ist dann eben mehrere Stufen indirekt. Und genau, also insofern spielt aber trotzdem diese Übergangsfrist natürlich trotzdem bei der Verhältnismäßigkeit eine Rolle, weil eine Regelung mit einer Übergangsfrist natürlich immer ein geringerer Eingriff ist, weniger starker Eingriff als jetzt eine Regelung, die von heute auf morgen käme. Ne? Und das ist ja auch gut, dass du es ansprichst. Wenn irgendwann unser Gesetzesentwurf zur Abstimmung kommt, vermutlich nicht vor 2026, dann ist es immer noch nicht so, dass am nächsten Tag alle Autos nicht mehr innerhalb des S-Bahn-Rings fahren dürften, sondern dann gibt es eben diese Übergangsfrist von 4 Jahren.
Vielleicht kann ich dazu was sagen, weil dieser Verhältnismäßigkeitsbegriff, das wurde plötzlich, finde ich, so alle haben damit um sich geworfen. Vielleicht kurz dazu erklären, in nicht juristischer Terminologie, was das überhaupt bedeutet. Denn im Grunde wurde damit ja die Frage gestellt, ist die Forderung, die wir haben, ist der Gesetzvorschlag überhaupt verhältnismäßig? Und das ist, bringt alle guten Argumente ja erstmal so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, wenn dann im Nachhinein immer noch gesagt werden kann, naja, aber es ist trotzdem einfach zu viel verlangt. Und natürlich haben wir uns jetzt nicht darüber gefreut, dass das in Frage gestellt wurde, aber gleichzeitig spielt die Anspielung, ist das denn überhaupt verhältnismäßig, uns insofern in die Hände, dass wir sagen können, was ist denn verhältnismäßig? Was sehen wir denn als Grundlage für was ist normal? Was ist denn grundgegeben? Und ist es denn Teil des Grundgesetzes, dass ein Auto auf der Straße steht? Soweit ich weiß, nicht. Und genau das sind eben die Punkte, die wir aufzeigen wollen, wo wir Menschen einladen wollen, mal darüber nachzudenken, was ist der Status quo, wie wir ihn im Moment haben in der Berliner Innenstadt, in dem 9 Quadratkilometer mit Blech besetzt sind, ist das das, was verhältnismäßig ist? Das heißt, dieses Wort, was plötzlich so aufgeworfen wurde, konnten wir im Presseteam oder wo wir auch versuchen, Kommunikationslinien zu finden, nur sagen, ja genau das, was ist denn verhältnismäßig? Und wir finden eben, unser Vorschlag bringt das alles einfach auf eine ganz andere Waage, weil es viel mehr Leuten ermöglicht, überhaupt Entscheidungen zu treffen darüber, was eigentlich passiert in Berlin.
Finde ich einen super Punkt, und wir reden ja ganz oft auch über die Zahlen und die Verhältnismäßigkeiten. Ich denke gerade an die Episode mit Oliver Schwedes, der uns ja im Grunde gesagt hat, die sozial Schwächsten und Bedürftigsten in der Stadt, die leben eigentlich den sozial gerechtesten und auch ökologisch gerechtesten. Ja, die Mobilität, die sozusagen, von der wir uns alle eine Scheibe abschneiden könnten. Und gleichzeitig, um auch mal irgendwie ein ganz handfestes Beispiel zu machen, die Pkw-Zulassungszahl ist etwa 300, ganz grob 50 pro 1000 Einwohner, niedrigste Rate in ganz Deutschland. Mhm. Und wenn man sich aber dann mal den einen oder anderen Nachbarn anschaut, ich denke jetzt an ein Ehepaar, irgendwie älteres Ehepaar, die haben beide ein Auto in der Innenstadt, im Innenstadtring. Ja, würde jeder so leben, wäre das Maß der Dinge, dann könnten wir die Autos stapeln. Und wir können sie ja jetzt schon fast stapeln. Und genau wie du sagst, da muss man sich schon die Frage stellen, was ist verhältnismäßig und ist es notwendig, dass irgendwie Pkw so angehäuft werden? Man könnte es ja anders organisieren.
Und ich finde, ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, das Politische von dem Rechtlichen zu trennen. Politisch kann man immer darüber diskutieren, was ist angemessen, was finde ich richtig, sollte es so sein, dass der Autoverkehr eingeschränkt wird, ja oder nein. Rechtlich ist es nochmal eine andere Frage, weil es wäre ja schon krass, wenn die Mehrheit der BerlinerInnen sagen würde, wir möchten ein Gesetz, wo innerhalb des S-Bahn-Rings bestimmte Leute nicht mehr Auto fahren können. Und dann aber ein Landesverfassungsgericht sagen würde, nee, dieses Gesetz dürft ihr gar nicht so erlassen, weil es wäre unverhältnismäßig, es würde bestimmte Leute unverhältnismäßig in ihrer Mobilität einschränken. Das wäre ja schon ein ziemlicher Hammer. Deswegen finde ich es total wichtig zu sagen, klar, politisch kann ich darüber diskutieren, und deswegen sollten wir eigentlich auch den Senat wieder auf diese Schiene holen und zu sagen, ja, wenn es euch nicht passt, dann fangt an, mit uns politisch zu diskutieren und sagt nicht, ja, das ist hier rechtlich alles gar nicht möglich, wir wollen uns gar nicht hier auf die politische Diskussion einlassen.
Wie ist denn, um nochmal die Basis zu schaffen, wie ist denn das aktuelle Straßenrecht? Und weil du jetzt sagst, würden welche aussperren, so dezidiert geht es ja gar nicht um einzelne Personen oder Gruppen. Erklär doch mal nochmal ganz kurz, wie ist das aktuelle Straßenrecht und was ist der Dreh, den wir vorschlagen?
Genau, also unser Gesetz orientiert sich ja im Straßenrecht, was ja auch Landesrecht ist, insofern eben Teil der Berliner Gesetzgebungskompetenz. Und die Idee des Straßenrechts ist, dass es eben regelt, ob eine Straße, ein öffentlicher Raum von bestimmten Verkehrsteilnehmenden genutzt werden kann. Und das tut es eben, indem es eine Straße widmet und dann sagt, grundsätzlich im Regelfall, Straßen können genutzt werden durch den Verkehr. Der Verkehr ist der Gemeingebrauch, und der kann da eben fröhlich umherfahren, so wie er möchte, wann er möchte, wie er möchte.
Laufen auch?
Laufen gehört auch zum Verkehr, ist durchaus auch Teil des Verkehrs und auch Teil des Gemeingebrauchs. Heutzutage ist es jetzt so, nach dem aktuellen Straßenrecht, dass es eben alles, was nicht zum Verkehr gehört, eine sogenannte Sondernutzung ist und eine Sondernutzungserlaubnis braucht. Beispiel ganz einfach, das Café, das Tische und Stühle auf die Straßen stellt oder auf den Gehweg, braucht dafür eine Sondernutzungserlaubnis. So, und unser Gesetz sagt jetzt einfach, ja, wir nutzen quasi dieses Instrument aus dem Straßenrecht. Wir sagen auch, okay, wir machen eine Teileinziehung dieses gesamten Straßenbereichs innerhalb des S-Bahn-Rings und definieren sozusagen um, was der Gemeingebrauch in diesem Bereich ist, und sagen eben, okay, Gemeingebrauch in diesem Bereich ist jetzt eben nur noch der Fußverkehr, der Radverkehr, der ÖPNV und gewisse kleinere Arten des Verkehrs, insbesondere im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und alles andere ist eine Sondernutzung. Und dafür brauche ich eben eine Sondernutzungserlaubnis. Ne? Und es kann gute Gründe geben, warum ich die bekommen sollte. Zum Beispiel, weil ich eben eine Mobilitätseinschränkung habe oder weil ich Handwerkerin bin und irgendwie meinen riesen Schuppen immer um die Gegend karren muss. Ne? Dann kriege ich die ja auch. Das ist ja auch alles vorgesehen. Aber die Grundidee ist, Gemeingebrauch ist eben nicht mehr jeglicher Verkehr inklusive des Autoverkehrs, sondern nur noch der Radverkehr, der Fußverkehr und der ÖPNV.
Wir haben ja jetzt sozusagen das traurige Jubiläum, glaube ich, gefeiert vor 40, 50 Jahren, dieses Laternenparker-Urteil, was mir auch da erst klar wurde, wie grundlegend das ist, dass eben offensichtlich erst vor 40 Jahren oder sowas, also relativ kurzer Zeit, erlaubt hat, dass man seinen PKW einfach am Straßenrand abstellt. Und das, ich hätte das nicht gewusst und geglaubt und wahrscheinlich kein Autofahrer glaubt, dass das so ist. Also wie kommt man an sowas ran? Weil das ist ja dann oft so eine Argumentation Gewohnheitsrecht. Also wir können doch nicht plötzlich den Straßenraum jetzt umwidmen und uns armen Autofahrern wegnehmen. Also wie wird das aufgefangen? Oder läuft das auch über dieses Straßenrecht, was anderes ist als das Straßenverkehrsrecht? Da kommt ihr sicher nochmal im Detail drauf.
Genau, es ist nicht genau das Gleiche. Also die Argumentation hat gewisse Überschneidungsmengen. Da ging es vor allen Dingen um die Frage, was ist eigentlich Parken? Weil ursprünglich vom Parken eben nicht das dauerhafte Abstellen von PKWs mit umfasst war. Es geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail und führt vielleicht auch ein bisschen zu sehr weg von unserer Initiative. Aber diese Grundidee, dass man eben sagt, ja, es ist irgendwie gemeintauglich, nicht gemeinschädlich, dass man sein großes Blechteil einfach auf die Straße stellt, das ist eben etwas, was sich so in der Rechtsprechung so entwickelt hat seit den 60er Jahren und da sich so manifestiert hat. Und ich glaube schon, dass der effektivste Weg, diese Entwicklung aufzuhalten, eben zu sagen ist, wir machen es jetzt ganz klar, schwarz auf weiß, wir schreiben ein neues Gesetz und in unserem Fall jetzt über das Straßenrecht und da steht dann ganz klar drin, was der Gemeingebrauch ist und dann kann uns auch kein Gerichter, keine Richterin sagen, nee, das wäre jetzt doch noch Gemeingebrauch, denn auch der ruhende Verkehr ganz klar ist von unserem Gesetz dann auch umfasst.
Benni, du hast vorhin ja schon gesagt, dass Teil deiner Funktion auch ist, so ein bisschen die Administration im Hintergrund, aber auch, sagen wir mal, abzufangen, dass wir eben jetzt nicht aktiv in der Sammelphase arbeiten können. Wie sieht es konkret aus? Also auch genau zu der Zeit, als dann klar war, das geht erstmal vor das Verfassungsgericht, wir wissen nicht, wie geht's weiter. Was hat das mit deiner Arbeit gemacht und was haben wir so als Initiative uns seither einfallen lassen, um im Gespräch zu bleiben?
Ja, ich bin ja gestartet mit der Idee, dass wir irgendwie dieses Backing brauchen, weil wir jetzt lange warten müssen. Und es ist natürlich für eine Initiative, die einen Volksentscheid machen will, eigentlich primär, total doof, wenn man gerade keinen Volksentscheid machen darf. Also wir sind irgendwie angetreten, um Unterschriften zu sammeln und auf eine Abstimmungsphase hinzuarbeiten, wo wir dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, wo wir uns eine Öffentlichkeit schaffen, wo wir diskutieren mit den Leuten. Und jetzt mussten wir diese Frage erstmal oder diese Tätigkeiten auf die lange Bank schieben und wir wissen ja nicht, wann es weitergeht. Da gibt es ja leider keine feste Deadline für das Landesverfassungsgericht. Deswegen, ja, stellte sich so die Frage, die du gerade gestellt hast, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und die eine Sache war eben zum Beispiel im Hintergrund zu sagen, okay, wir gründen einen Verein, dass wir so eben formell auf eigenen Beinen stehen können. Das bedeutet aber auch, welche Aktivitäten nach außen machen wir? Dazu gehört jetzt zum Beispiel, dieses Jahr haben wir zum Parking Day. Das ist ja eigentlich ein internationaler Aktionstag, der ist weltweit. Die Idee, dass man Parkraum umnutzt, da wo normalerweise Autos stehen, andere Aktivitäten anbietet. Und wir haben das nach dem Münsteraner Vorbild gemacht dieses Jahr als Initiative. Und zwar, dass wir 200 Meter einer richtigen Kiezstraße in Kreuzköln, die befreit haben für den ganzen Tag eigentlich von parkendem und von dem fahrenden Autoverkehr. Und da war es natürlich gut, jemanden zu haben, der sich irgendwie 24/7, nee, das natürlich nicht, aber 20 Stunden pro Woche damit beschäftigen kann, dieses Thema irgendwie voranzutreiben, zu gucken, haben wir genug Ehrenamtliche an Bord, wann machen wir das, kommen wir rechtzeitig hin mit der Anmeldung, versammlungsrechtlichen Anmeldung von der Geschichte, haben wir genug Initiativen am Start und da so ein bisschen zu helfen, dass die Kontinuität da bleibt, dass Leute nicht einschlafen oder wieder abhauen, wenn es gerade mal ein bisschen schwieriger wird. Da habe ich so ein bisschen meine Rolle gesehen. Und
was war da so alles geboten, wenn ich da zwischenfragen darf? Wer war da so mit an Bord und was konnte man da erleben?
Also wir hatten zahlreiche Initiativen, die auf der Straße Sachen angeboten haben. Ein Teil der Straße zum Beispiel war von der lokalen Spielstraßeninitiative, die im Sommer normalerweise an einem Nachmittag pro Woche eine normale Straße, eine Autostraße in eine Spielstraße umwandelt. Die haben ihre ganzen Spielsachen rausgeholt und die Kinder konnten sich da austoben und die anliegenden Kitas waren am Start und haben gerade vormittags diesen Straßenraum super genutzt und hatten Riesenspaß. Wir hatten ganz viele politische Initiativen dabei, Klimaneustart, der BUND, wir hatten Leute von der TU da aus der Wissenschaft, ganz bunt gemischt, die dann irgendwie Informationsangebote hatten und diesen öffentlichen Raum da irgendwie ein Angebot gemacht haben, das irgendwie thematisch gepasst hat. Und wir hatten Musik, wir hatten zwei Bühnen aufgebaut, die bespielt waren, zum Teil mit eben politischen Inhalten, zum Teil mit rein musikalischen Inhalten, sodass man mal erleben kann, was man mit diesem ganzen Raum dann machen kann. Ne? Wenn diese Autos mal zurückstecken müssen und nicht den Straßenraum dominieren, was man damit alles Schönes machen kann.
Wie waren so die Reaktionen? Sind da faule Eier geflogen von den Nachbarn, die sich über den Lärm beschwert haben? Oder wie, Christoph, du warst glaube ich auch da, wart ja auch da, Tara und Marie? Aber Christoph war ja da. Wie waren so die Reaktionen?
Ich war auch dabei und gleich die Frage auch, gab es denn Pressereaktionen? Denn das ist mir aufgefallen, also zumindest in der normalen Presse habe ich da leider dann wenig hinterher drüber gelesen. Also vielleicht dazu auch noch was.
Ja. Ja, das war direkt dazu an dem Tag ein bisschen schade, weil es war wahnsinnig viel los politisch in Berlin. Also es war am gleichen Tag war Klimastreik und wir konnten den internationalen Parking Day natürlich nicht aus eigener Hand nur wegen Berlin jetzt verschieben. Und es war, gefühlt war alles an diesem Wochenende, so politisch fand da alles statt und wir hatten ein bisschen Presse da. Die Deutsche Welle hat irgendwie eine längere Reihe jetzt in der Mache, die waren da. Aber so richtig Berichterstattung groß gab es leider nicht. Das hoffen wir, dass das nächstes Jahr noch anders wird. Aber die Reaktion der Leute vor Ort war großartig. Also die Leute, die dort wohnen, waren total begeistert. Das Laufpublikum war total begeistert. Viele haben gefragt, wie lange macht ihr denn noch Programm? Dann komme ich nach der Arbeit mal vorbei, wenn sie gerade in der Mittagspause waren. Es gab natürlich sehr vereinzelt auch Leute, die das nicht gut fanden. Wobei das sich meistens darauf reduziert hat, dass die Leute nicht mitbekommen haben, dass sie da in dem Tag nicht parken dürfen. Also da wurden 3 Tage vorher Parkverbotsschilder aufgestellt auf der Straße und das haben manche dann halt nicht rechtzeitig mitbekommen. Da müssen wir nächstes Jahr vielleicht auch selber nochmal gucken, dass wir die Leute nochmal besser informieren, obwohl wir überall schon Zettel eingeworfen haben im ganzen Kiez, obwohl die Schilder rechtzeitig aufgestellt waren. Aber da war auf jeden Fall sehr schönes, buntes Programm und die Leute waren super happy.
Und dann haben wir ja immer noch das Thema generell bei der Frage, wie sieht's der Handel? Also nicht nur die Anwohnenden, sondern auch die Cafés und Gewerbetreibenden. Was gab es da für Reaktionen?
Wir haben eine kleine Umfrage gemacht danach. Also die AG Aktion, die da so ein bisschen federführend war an dem Tag, ist danach nochmal rumgegangen und hat die Cafés und Restaurants vor Ort befragt und die Spätis, die es da gab, die direkt sozusagen profitiert haben an dem Tag davon. Und die meisten waren sehr zufrieden. Es gab nur eine wirklich unzufriedene Stimme aus der lokalen Wirtschaft und die Tendenz, ging auch so ein bisschen dahin zu sagen, ja, wir hatten ein bisschen mehr Kundschaft. Nicht viel mehr, Kreuzköln ist eh sehr hoch frequentiert, die ganze Gastronomie dort. Aber die Tendenz ging auch da so ein bisschen zum, ja, wir hatten tatsächlich ein bisschen mehr Kundschaft an dem Tag.
Was ja eigentlich auch statistisch gedeckt ist in Studien. Also eigentlich genau so ein Ergebnis würde man erwarten, ne?
Genau, ich kenne keine einzige Studie, die zeigt, dass die Wirtschaft darunter leidet, wenn ihr Straßenraum vor der Haustür irgendwie autobefreit oder autoreduziert wird. Alle Studien, die ich kenne, zeigen, es hat keinen oder einen positiven Effekt für die Wirtschaft.
Ja, mir liegt jetzt noch was zur Friedrichstraße auf der Zunge, aber ich schluck das mal runter.
Vielleicht ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf. Das Skurrile mit der Friedrichstraße war ja eigentlich, da wurde diese autofreie Zone da eingerichtet, also die Fußgängerzone da. Und dagegen geklagt hat nicht die Wirtschaft aus der Straße selber, sondern die Weinhändlerin aus der Nachbarstraße, die plötzlich mehr Autos vor der Haustüre hatte. Und deswegen mussten die das wieder zurückbauen.
Wenn man da mal was liest, jetzt Gräfekiez wird ja gerade verkehrsberuhigt, dann kommt mal ein groß aufgehängt, dass mal ein Ladenbesitzer sagt, ja, jetzt kann ich hier nicht mehr arbeiten. Es bleibt bei dem einen, aber das Thema ist natürlich wieder gesetzt. Also das Thema wird fortgeschrieben, es sei schädlich für den Handel. was eben allen Studien nach eben Quatsch ist in dieser Pauschalität.
Ja, und man kriegt ja mittlerweile auch mit, dass es da ganz andere Allianzen gibt, die Grunewaldstraße in Schöneberg. Da ist die IHK ja entsetzt, dass das erstmal ad acta gelegt wurde oder verzögert wurde und eventuell nicht so gebaut wurde, wie über Bürgerbeteiligung schon lange ausgearbeitet. Da muss man sich schon fragen, wenn die CDU sich gegen die IHK stellt, in was für Zeiten wir eigentlich unterwegs sind. Aber das bleibt auf jeden Fall spannend.
Wir fünf, die jetzt hier in dem Raum sitzen, wir haben uns alle damit schon beschäftigt. Und es ist manchmal, glaube ich, schwierig für uns zu verstehen, wie Leute denn nicht verstehen können, was wir meinen oder nicht sehen können, was wir sehen. Aber ich glaube, wir müssen auch einfach anerkennen, dass so ein Wandel wahrscheinlich auch lange dauert. Das heißt, auch da wieder, natürlich sind wir nicht froh, dass wir jetzt diese lange Wartezeit haben. Aber wir machen den Volksentscheid ja nicht um ein Volk, um des Volksentscheids willen, sondern um etwas zu verändern in der Stadt. Und das können wir eben mit ganz vielen anderen Veranstaltungen auch vorantreiben und versuchen zu verstehen, was eben Menschen wollen und vielleicht auch Optionen zeigen für sich Vorstellungen darüber machen, wie es denn anders sein könnte. Und neben dem Parking Day waren natürlich ganz viele andere Aktionen dieses Jahr, dass wir teilgenommen haben an verschiedenen Demos von Initiativen, die ähnliche Ziele haben wie wir. Wir sehen auch sehr viel Interesse auch aus anderen Ländern an unserer Initiative, das uns jetzt nicht unmittelbar dabei hilft, mehr Stimmen für einen Volksentscheid zu gewinnen, aber das natürlich zeigt, dass dann Umdenken möglich ist. Wir waren in einem US-amerikanischen Podcast, wir waren in einer kanadischen Serie, wurden wir gefeatured und das sind jetzt einfach auch Möglichkeiten, für die wir Zeit haben und uns Zeit nehmen können, dadurch, dass wir jetzt den längeren Vorlauf haben.
Habt ihr, weil Benni, du hattest schon auf dieses Jahr verwiesen, habt ihr vor, das Konzept fortzuführen mit dem Parking Day und wie wird das vielleicht angepasst oder modifiziert?
Also die Begeisterung der AG Aktion, gleich den nächsten Parking Day zu organisieren, war eigentlich kaum zu bremsen. Also wir werden das mit hoher Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr wiederholen, wenn wir nicht vielleicht doch gerade mitten in der Sammelphase stecken und gar keine Zeit dafür haben, wobei das natürlich auch ein großartiger Anlass wäre, Unterschriften zu sammeln. Aber die Motivation ist eigentlich da, das nächstes Jahr wieder und noch ein Stück größer zu machen und auch nochmal die mehr Bündnisse zusammenzubringen an diesem Tag, weil so die ganzen Verkehrswende-Organisationen schon auch so ein bisschen verstreut waren über die Stadt. Und da kollidieren auch so ein bisschen die Ideen des Parking Days, wie er immer war, eher als dezentrale Aktion, zerstreut über die Stadt, so ein bisschen mit diesem Münsteraner Vorbild, mit dem wir jetzt hinterhergeeifert haben dieses Jahr, dass man eine zentrale Geschichte hat. Das kollidiert natürlich ein bisschen. Da müssen wir mal noch schauen in der Verkehrswende-Szene, wie wir damit nächstes Jahr umgehen. Aber die Lust ist auf jeden Fall da und die Motivation ist noch größer und noch bunter zu machen nächstes Jahr.
Und ein Aspekt eben, Beispiel die Klägerin bei der Friedrichstraße, nicht aus der Friedrichstraße, das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir erleben oder mitdenken, dass wir halt einen großen Unterschied haben zwischen wirklich den Betroffenen in der City, die, ich sag jetzt mal ganz, ganz platt, den Scheiß einatmen müssen und den Lärm sich antun müssen. Und auch da wieder, Oliver Schwedes hat ja auch uns schön gezeigt, das sind die Ärmsten, die an den übelsten, lautesten und dreckigsten Straßenleben und denen es vielleicht in der Hinsicht deutlich besser geht, die sich aber irgendwie nicht in die Suppe spucken lassen wollen, dann, obwohl sie im Grünen wohnen, eben noch komfortabel bis vor die Oper zu fahren oder wohin auch immer die Reise geht. Also da kann man uns ja auch immer so ein Stück weit vorwerfen, einseitig zu sein oder eben auch ne, so eine Verdrängung mit zu befördern. Also bei uns gäbe es natürlich auch die Frage, wo enden dann die Fahrten, die eben nicht in die City weiterfahren dürfen. Was tun wir da oder wie denken wir da? Oder ist das beispielsweise auch beim Parking Day ein Ansatz zu gucken, dann eben eine andere Ecke beim nächsten Mal auszuwählen? Was sind da generell unsere Ansätze?
Also was den Parking Day angeht, fiel die Wahl auf die Friedrichstraße, nicht auf die Friedrichstraße, da auf die Kreuzkölner
Friedelstraße,
danke. Aus dem Grund, dass wir wirklich eine Straße haben wollten, wo das Herz der Leute vor Ort dranhängt, weil so ein bisschen die Überzeugung war, dass die Friedrichstraße deswegen gescheitert ist, weil da hängt kein Herz dran. Also die BerlinerInnen gehen da nicht hin, um sich aufzuhalten. Da gehen höchstens die Superreichen hin zum Shoppen oder weil man gerade in Mitte ist und mal schnell zur Apotheke muss. Also aus einem anderen Grund gibt es eigentlich nicht in die Friedrichstraße zu gehen. Und wir wollten das Gegenteil haben. Wir wollten eine lebendige Straße, wo die Herzen der Menschen dran hängen. Und ich glaube, das hat der Tag gezeigt, das funktioniert dann auch, es wird angenommen. Solche Orte gibt es natürlich nicht nur innerhalb des Rings. Da müssen wir nächstes Jahr mal gucken, worauf unsere Wahl fällt.
Marie, hast du da noch eine Perspektive? Das Thema ist ja für uns ein Evergreen und wir haben das ja schon bei den Wahlen sehen können, ne? dass wir da auch durchaus als so ein bisschen Feindbild gerne angenommen werden und wirklich Vorstadt und Innenstadt so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden. Wie ist da so deine Perspektive?
Also einerseits sagen wir natürlich, dass das ist erst der Anfang. Also mal schauen, wie weit es dann noch weitergeht. Aber klar, der Gesetzvorschlag ist jetzt erstmal nur für innerhalb des Berliner Rings. Und da ist die Konzentration von Autos halt auch einfach besonders hoch. Also da, und nicht nur von Autos, aber eben auch von öffentlichem Personennahverkehr. Da sind die Verbindungen besonders gut ausgebaut und da halten sich besonders viele Menschen auf. Die meisten von denen eben gar nicht in einem Auto. Trotzdem nehmen die aber den meisten Platz weg. Das bedeutet, also nichts an dem Gesetz oder an unserer Initiative sagt, ein Auto ist schlecht. Aber ein Auto in einem Bereich, wo es so viele Alternativen gibt, die einfach unterm Strich für alle Menschen mehr Gerechtigkeit bedeuten, weil eben alle dann schneller und sicherer und gesünder zum Ziel kommen können, wenn ein Bus nicht im Stau steht, weil drei einzelne Personen vorher in einem Auto alleine sitzen und dadurch den Platz wegnehmen. Worauf ich hinaus will, ist, wir wollen nicht sagen, das Auto ist schlecht, sondern innerhalb des Berliner Rings gibt es eben sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, sich besser fortzubewegen. Da ist es so, dass auf dem Land natürlich, das ist ja auch, dafür machen wir ja gar keinen Vorschlag, aber auch außerhalb des Berliner Rings zum Teil noch nicht ganz so gut erschlossen ist durch den öffentlichen Personennahverkehr, innerhalb des Berliner Rings aber sehr wohl.
Vielleicht bei dem Thema noch so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ich glaube, die Frage, die sich, als wir dieses Gesetz geschrieben haben, sich ja so gestellt hat, wie schreiben wir ein Gesetz, was auch umsetzbar ist und worauf können wir uns schon stützen, was es schon gibt. Und der Berliner S-Bahn-Ring besteht fast deckungsgleich aus der Umweltzone, also da, wo man nur mit grüner Plakette Auto fahren darf. Und die Frage war so ein bisschen, okay, können wir nicht dieses bestehende Element, ne, diese Umweltzone nutzen, um erstmal hierfür, für diesen urbanen Bereich innerhalb vom S-Bahn-Ring sozusagen in Anführungszeichen Pauschalurteil zu fällen. Also hier sind die Konflikte mit dem Auto wirklich groß und die Alternativen zum Auto wirklich gut. Und dieses Pauschalurteil können wir über die Fläche innerhalb des S-Bahn-Rings fällen. Und wir können uns juristisch in der Formulierung unseres Gesetzes auch noch auf diese Umweltzone draufsetzen. Und für alles andere, also da, wo man außerhalb vom S-Bahn-Ring ähnliche Voraussetzungen hat wie innerhalb vom S-Bahn-Ring, dürfen ja laut unserem Gesetz die Bezirke diese autoreduzierten Bereiche auch erweitern, dürfen weiter Straßen umwidmen. So wie wir das pauschal für den S-Bahn-Ring machen, können die Bezirke das individuell dort, wo es passt, da, wo ähnliche Voraussetzungen sind, auch außerhalb vom S-Bahn-Ring machen.
Genau, und ich würde noch einen Gedanken hinzufügen. Wir Städter oder wir Berliner InnenstädterInnen haben ja auch einfach die besten Voraussetzungen, hier das mal anzugehen, was eben diesen Bereich der klimaschädlichen Gesamtproduktion angeht. Also wenn wir uns nochmal eben die verschiedenen Sektorziele angucken, dann ist ja der Verkehr zusammen mit dem Gebäudesektor wirklich ganz hinten. Und es ist eben am einfachsten, da was in Innenstädten von Großstädten zu machen, wo eben der öffentliche Nahverkehr besonders gut ausgebaut ist und wo, wie in Berlin, nur überhaupt nur 14% der Wege von Autos zurückgelegt werden. Das heißt, wir müssen nur diese 14% auffangen. Und hinzu kommt, ich habe vor, es ist jetzt schon über 1,5 Jahre her, eine Zeit lang für eine Kanzlei gearbeitet, wo wir im Bereich Windparks und Solarparks viel gemacht haben und da auch mit Gemeinden vor Ort zu tun hatten und es Widerstände gab, die man ja auch landläufig kennt. Und die Leute, ich hatte das Gefühl, die Leute haben immer auf dem Land das Gefühl gehabt, jo, wir sollen jetzt hier quasi den Klimaschutz wuppen und für den ganzen Städter die Energie produzieren. Und was macht ihr? Und dann war es mir halt immer ein Anliegen zu sagen, ja, irgendwo habt ihr recht. Und wir Städter, wir müssen eben auch unseren Beitrag leisten. Und das können wir eben besonders gut im Bereich Verkehr. Und das ist meine Überzeugung. Auf dem Land das Auto abzuschaffen, ist vielerorts schwierig. Der ÖPNV ist beschissen vielerorts. Und deswegen ist das eben der Bereich, da gibt es mehr Platz, wo man eben im Bereich Energie mehr leisten muss als Gesellschaft. Und wir als Städter, wir als BerlinerInnen sollten Es gibt auch viele positive Gründe, warum wir unser Gesetz brauchen und warum es uns total viel bringt. Aber ich finde auch im Bereich Klimapolitik ist es irgendwie auch unser Beitrag, den wir leisten sollten.
Katja, also nur unterstützen, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir tatsächlich sagen, wir müssen anfangen, weil wir so leicht anfangen können als Innenstadtbewohner, um genau diesen Argument, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, das ist ja hier ein Elitenprojekt der reichen Lastenrad-Jappis oder wie auch immer, das dann so, was ja völlig Quatsch ist in jeder Hinsicht natürlich. Aber genau das zu zeigen, wir tun das, was wir hier können. Und was ihr euch dann vielleicht auf dem Land davon abschauen könnt, was für euch übertragbar ist, wird man dann sehen, wenn die Entwicklung erstmal angestoßen ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil wir aus dieser Falle rauskommen müssen. Das ist immer so als Elitenprojekt. Diffamiert wird ja wirklich diffamatorische Absicht.
Jappi und Elitenprojekt, das finde ich ein gutes Stichwort. Ich habe ja auch bei dem letzten Volksentscheid Klimaneustart mitgearbeitet und dann auch so Erfahrungen nach der Abstimmung gehabt, dass man auf der Straße angefeindet wird. Zu einer Zeit, wo Matthias Döpfner in der Presse war, weil er gesagt hat, er ist sehr für den Klimawandel, wo ich mir dann auch denke, so, ja, oder mal anders gefragt, du hast ja jetzt seit 3-4 Jahren, Christoph, glaube ich, hier beim Podcast mitgemacht. Da hast du ja ordentlich die Taschen voll gemacht, ne?
Ja, also meine drei Villen im Tessin, ich weiß gar nicht, welcher ich jetzt fahren soll über Weihnachten.
Ja, bei mir ist ähnlich. Ich habe auch die ganzen Oldtimer in der Garage.
Denk mal einer ans Fenster putzen. So viele Fenster zu putzen.
Man muss Opfer bringen.
Ne? Also wir machen das nicht nur ehrenamtlich, sondern irgendwie jahrelang und gleichzeitig gibt es eben irgendwie einen Medienmagnat, der einflussreichste Medienhaus in ganz Europa. Der Typ sagt irgendwie, ich finde Klimaerwärmung geil, ist Milliardär und der Hass geht aber auf uns. Mhm. Ne? Als würden wir uns bereichern, als würden wir irgendwie das machen, weil unser Ego so groß ist oder weil, wie du sagst, weil wir eine reiche Elite sind. Wir hätten auch Besseres zu tun, wenn es uns darum ginge, uns die Taschen voll zu machen, ne? Und an anderen zu bereichern, zum Beispiel daran, dass Kinder an Atemwegserkrankungen sterben, weil es uns scheißegal ist, was unsere Autos in die Luft dieseln. Also nur das so mal als kleines Rant-Element an der Stelle.
Vielleicht, wenn ich darauf eingehen kann. Ich habe den Eindruck, also es war auch schon bei der Unterschriftensammelphase, aber auch danach, dass es natürlich immer diese Einzelerlebnisse gibt, in denen wir konkret Anfeindungen erleben. Und das sind natürlich immer sehr prägende Momente, das aber so sehr stark oder sehr negative Erlebnisse doch eher selten sind. Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass, und das ist einfach ein Fakt, dass das Auto ein sehr emotionales Thema ist. Und auch was du vorhin angesprochen hast, jetzt auch gerade bei den Neuwahlen in Berlin, war das auch ein Thema, das für viele Menschen, soweit ich es mitbekommen habe, auf jeden Fall ein entscheidender Faktor war, für wohin dann das Kreuz im Endeffekt gegangen ist. Und das können wir kritisieren, aber das ist trotzdem ein Fakt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und deswegen ist, glaube ich, gerade so die Arbeit und der Austausch mit allen BerlinerInnen, die eben abstimmen können, sehr, 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 sehr wichtig, um zu hören, was sind denn genau die Sorgen? Und dann gar nicht von der belehrenden Perspektive aus allen zu sagen, na, aber denk doch mal drüber nach, es wäre doch eigentlich so viel besser. Und jetzt, so ist es ja auch nicht. Wir haben ja auch nicht wir haben ja auch unsere Vorstellungen, aber einfach mal rausgehen auf die Straße und wahrnehmen, dass die Autos dort sind. Das ist, glaube ich, schon ein erster Schritt, den viele vielleicht einfach noch gar nicht gemacht haben. Einfach zu sehen, ich gehe raus und schaue nach links und rechts und überall sind Autos. Und diesen Status quo eben einmal anzuzweifeln und einmal zu hinterfragen, ob das hier in unserer Berliner Innenstadt auch so sein muss, ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn in jedem Fall wird es ein emotionales Thema sein.
Genau, da nochmal aus Sicht der Zahlen dagegen gesetzt. Ne? Es gab ja diese schöne Übersicht nach der Wiederholungswahl. In absoluten Zahlen sind es trotzdem vielleicht 20% der Berliner Einwohnerinnen, die da jetzt für diese unsägliche Koalition gestimmt haben. Es ist eben mitnichten so, wie teilweise auch in der Presse dann erzeugt wird, dass es ein sagenhafter Erdrutsch und quasi so eine einseitige, zementierte Mehrheit sei, ist es ja mitnichten. Und gerade auch im Innenstadtbereich, für den wir ja primär auch mit unserem Gesetzentwurf einstehen, ist die Mehrheit natürlich nicht für die aktuelle Koalition. Ich wollte aber gerade gar nicht so sehr auf diese Mehrheitenfrage, sondern vielmehr wirklich auf die, wirklich auf das Geld, auf die Macht hinaus, weil mir das auch echt ein wichtiges Anliegen ist, weil irgendwie am Kudamm sieht man vor Weihnachten immer schön so häusergroße Poster. Ich habe mich mal so ein bisschen informiert, was man da so als Werbetreibender für anlegt. Das ist dann schnell sechsstellig für einen Monat. Benni, was könnten wir von so einer Summe, ein so ein Poster, was könnten wir da machen, finanzieren? Wie viele Mitarbeitende?
Von 1 Million Euro?
Nee, sechsstellig wären jetzt erstmal 100.000, ein Monat. Ich meine, die Poster hängen häufig das ganze Jahr. Träum mal nicht so hoch. Was wäre da drin?
Ich glaube, wir könnten ein kleines Team über die ganze Volksentscheidsphase gut bezahlen von 100.000 Euro. Also wir könnten wahrscheinlich auch zwischen 5 und 10 Hintergleisposter strecken, also an den U- und S-Bahnhöfen entlang ganzer Netze gut plakatieren.
Hätten wir da gute Ideen für Plakate?
Wir haben großartige Ideen für Plakate. Wir sind auch schon mittendrin, noch weitere schöne Motive zu machen. Nicht nur mit Kessensprüchen wie in der Vergangenheit, sondern auch mit echten Menschen, die zeigen auch aus unterschiedlichen Perspektiven, warum sie für eine autoreduzierte Stadt sind. Zum Beispiel haben wir einen Taxifahrer fotografiert, der es total unsäglich findet, wie hier auf der Straße die Ellenbogengesellschaft dominiert und das Gegeneinander. Und wir haben einen Notarzt fotografiert, der halt auch sagt, ja, also das macht so viel Schaden an Menschen, an Körpern, an den Nächsten, die wir oft haben, ne? Da muss sich was ändern. Und dazu kommt noch, dass der Notarzt natürlich auch ein Interesse daran hat, möglichst schnell an seiner Einsatzstelle zu sein und alle diese Perspektiven aufzuzeigen, da sind wir dran. Geht manchmal schneller, manchmal langsamer, je nachdem, wie viel sonst so zu tun ist. Aber
es könnte deutlich schneller gehen, wenn wir mehr Unterstützung hätten.
Also mit einer sechsstelligen Betrag hätten wir auf jeden Fall bestimmt schon längst unsere Plakatstrecke fertig.
Dann gehen wir doch in einen kleinen Werbeblock vielleicht zum Abschluss. Unsere Fördermitglieder, die bekommen zurzeit, glaube ich, sogar eine besondere Aufmerksamkeit.
Genau, wir möchten uns bedanken bei all unseren Fördermitgliedern. Das sind jetzt fast 100 an der Zahl, was schon echt sehr groß ist für ein Jahr Verein. Bedanken mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Wir haben letzte Woche so Baumwollbeutel aus Recyclingbaumwolle selbst besiebdruckt mit einem schönen Motiv.
Von Hand.
Von Hand.
Mit Liebe.
Mit sehr viel Leidenschaft und Liebe.
Autofreier Liebe.
Genau. Und die darf man sich, wenn man das möchte, als Fördermitglied zu Weihnachten schenken lassen. Und dazu kann man noch aus einer Reihe alter Plakatmotive, noch ein paar Plakate abstauben und ein paar Sticker zugeschickt bekommen. Also wer noch bis zum 15., das ist diese Woche Freitag, Fördermitglied wird, kann rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum noch ein kleines Präsent von uns bekommen.
Da müssen
kann ich
wir nur
empfehlen.
Müssen wir nur sicherstellen, die Folge entsprechend schnell hochzuladen.
Und ich sag mal noch so viel dazu, das ist in 2 Klicks und ab 10 Euro im Monat gemacht. Die Leute, die wirklich uns unterstützen wollen, über diese Wartezeit auch zu kommen, uns kontinuierliche Arbeit und Planungssicherheit ermöglichen wollen, die Leute mögen sich das doch mal überlegen, ob sie nicht die 10 Euro im Monat für den Zweck ausgeben möchten, dass wir hier vielleicht Berlin irgendwann autoreduziert machen.
Nice. Ich überlege gerade, Christoph, wir sind ja das Rumpfteam des Podcasts. Was denkst du ganz spontan, wenn wir unter den Fördermitgliedern podcast-affine Menschen haben sollten? Sollen wir die mal einladen, dass sie sich hier mit einfinden, wenn die darauf Lust haben?
Natürlich. Pluralität und Vielfalt ist das A und O, auch dieser Initiative. Ich glaube, das ist schon sehr deutlich. Ist sicher auch ein Punkt, den wir immer noch weiter auch fördern können und müssen. Also klar zu machen, wir wollen wirklich für alle sprechen und gerade für die, die durch die bisherige Verkehrspolitik eben benachteiligt werden und denen aber gleichzeitig eingeredet wird, ja, die bösen Lastenfahrrad-Jappies wollen euch eure Sozialhilfe wegnehmen. Nein, also natürlich gerne. Ein Aufruf an alle, die sich für dieses Format interessieren, die Ideen haben, selber was beitragen können, regelmäßig hier mitarbeiten wollen, einmal im Monat. Jeder ist willkommen, jede willkommen, gerne.
Dann machen wir das so. Der Aufruf gilt, also die Einladung gilt natürlich sowieso. Ich habe da bewusst auch so ein bisschen jetzt drauf abgestellt, man darf sich nichts vormachen, so viele ehrenamtliche Mitarbeiter, wir haben alle irgendwie große Leidenschaft, aber um das Thema wirklich voranzubringen und den ja unfassbaren Ressourcen der Automobilindustrie eben ein Stück was entgegenzusetzen, was natürlich gerade in unserem Land echt eine Herausforderung ist. Das geht nur, wenn denen, denen das Thema wichtig ist, dafür auch ein Stück weit einsteht oder uns unterstützen. Deswegen nochmal ganz, ganz herzlich die Einladung, schaut euch das an. Ich gebe auch zum Abschluss direkt nochmal unsere Website durch, wo man Fördermitglied werden kann. Das mache ich vielleicht jetzt direkt. Das ist unter volksentscheid-berlin-autofrei.de/fördermitglied-werden. Ansonsten findet man das auch auf der Website direkt. Marie, hast du abschließende Worte?
Ich bin jetzt ja auch Fördermitglied, nachdem ich festgestellt habe, dass ich das noch gar nicht bin. Und ich freue mich schon richtig auf den Beutel. Nein, das ist wirklich, ich glaube, das ist sehr wichtig und eben auch nicht nur, um jetzt uns als Gruppe oder uns als Volksentscheid zu unterstützen, denn das ist ja für alle. Und da kann ich wirklich ja nur dazu aufrufen, aber auch sich zu beteiligen, ist natürlich auch ein Privileg, selbst die Zeit zu haben, dass wir uns dafür ehrenamtlich einsetzen können. Das geht ja auch nicht immer allen so, neben Lohnarbeit, neben anderen Verpflichtungen dafür Zeit zu haben. Aber wer Interesse hat, bei uns mitzumachen, das ist keine Verpflichtung für 10 Stunden die Woche oder 20 Stunden die Woche, sondern wir haben wirklich verschiedene Arbeitsgruppen für verschiedene Interessen und verschiedene Erfahrungen, viele Möglichkeiten, sich einzubringen und eben die Möglichkeiten, die wir durch den Volksentscheid haben, weiter voranzutragen. Also eine herzliche Einladung an alle. Wir freuen uns auf euch.
Zara, wirst du eigentlich die Erste sein, die davon erfährt, wenn das Landesverfassungsgericht geurteilt hat?
Ich bin hoffentlich die Zweite nach Philipp, unserem Anwalt. Aber ja, also ich werde das an alle Kanäle streuen.
Wollte ich gerade sagen, was passiert in dem Moment? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, vielleicht sollten wir schon mal den Sekt kalt stellen.
Sehr gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Jahr. Wir verabschieden uns dann von Ringfrei. Wünschen allen autofreie Weihnachten, würde ich sagen. Frohe Feiertage und einen guten Rutsch, autofreien Rutsch ins neue Jahr.
Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank.